über die härteste Begebenheit in dieser Weltgeschichte, dann möchte ich das einfach immer wieder mit Vorwürfen oder mit einem Vorwurf einmal einleiten, der mir auch immer gemacht wird im Geschäftsleben. Warum eigentlich das Blutevangelium der Christen? Wo nehmt ihr diese Vermessenheit her, für euch in Anspruch zu nehmen, dass die Bibel die einzige Autorität ist und dass Jesus Christus der einzige Weg zum ewigen Leben ist? Es muss auch Alternativen geben, ob es Buddha ist, ob es Mohammed ist, ob es der Hinduismus ist, der Shintoismus, Taoismus und wie sie alle heißen, die ganzen Ismen. Warum einzig und allein die Bibel? Nun, diese Fragen sind berechtigt und wir möchten versuchen, Antwort darauf zu geben. Wenn es wirklich einen lieben Gott gibt, dann ist es für mich unverständlich, sagte jemand zu mir, ein Techniker, ein Konstrukteur, dass Gott seinen eigenen Sohn ans Kreuz geschlagen hat oder schlagen ließ, dass er das geduldet hat. Das hätte ich nicht mitgemacht. Ich musste ihm da recht geben, ich hätte das auch nicht mitgemacht. Wer würde schon sein Kind opfern, damit ein anderes Kind gerettet wird? Ich glaube, das brächte selbst der härteste Vater nicht über das Herz. Und Gott hat das getan. Ist das ein lieber Gott, von dem so oft geredet wird? Warum musste Blut fließen? Das ist die nächste Frage. Blut, was, wo wir uns irgendwie immer vor ekeln, wo wir erschüttert sind, wenn wir Blutvergießen erleben in dieser Welt. Das erinnert uns an Tod, an Sterben und im Grunde genommen, wenn du ehrlich bist, hast du auch Angst davor. Ich habe auch Angst vor dem Tod, vor dem Prozess des Sterbens. Und ich glaube, keiner kann sich da irgendwie freisprechen. Und es ist ja furchtbar, dass wir geboren werden, um zu sterben, nicht wahr? Keiner von uns wird geboren, um hier auf dieser Erde ewig zu leben. Die Zeugen Jehovas wünschen sich das zwar, sie lehren das auch, aber auch nur deshalb, weil sie nicht in der Lage sind, das Wort Gottes richtig zu teilen. Und ich möchte Ihnen heute Abend einmal einen Tipp verraten, dass Sie grundsätzlich, wenn Sie die Bibel lesen, sich zwei ganz persönliche Fragen stellen. Erstens, von wem redet das Wort Gottes? Und die zweite Frage, zu wem redet das Wort Gottes in dem Zusammenhang? Im Alten Testament wird sehr viel von dem Volk Israel gesprochen und auch von den Zukunftsaussichten dieses Volkes. Und es ist also der größte Blödsinn, diese Zukunftsaussichten auf mich zu übertragen, denn ich bin kein Israelit und ich kann mich auch in keinen dieser israelitischen Stämme einordnen, sondern ich bin einer aus den Nationen, aus Deutschland. Aus dem Grunde ist es sehr, sehr wichtig, dass ich das sehr genau auseinanderhalte. Wenn ich das nicht beachte, diese Regeln beim Lesen des Wortes Gottes, von wem spricht die Bibel? Sie spricht nicht immer von mir. Und zu wem redet die Bibel in dem Zusammenhang? Ich kann die Bibel mit ihrem eigenen Wort widerlegen, indem ich ein Wort aus dem Zusammenhang reiße. In der Bibel steht, es gibt keinen Gott. Psalm 14, Vers 1. Dieses Wort habe ich jetzt aus dem Zusammenhang gerissen. Es stehen nämlich sechs Worte davor, der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Dann bekommt dieses Wort einen ganz anderen Sinn. Aber wir Menschen nehmen einfach einen Leitsatz aus der Bibel und sagen, das ist jetzt für mich der gültige Maßstab und daran hat sich alles in meinem Leben zu orientieren. Die Bibel ist das ganze Wort Gottes und Gott ist in der Bibel, in seinem Wort geoffenbart. Und wir können nur in seinem Wort, das er selber schriftlich fixiert hat, und das ist schon im Alten Testament fixiert, im ersten Buch Mose, Kapitel 5, dies ist das Buch der Geschlechtsfolge Adams. Schon vor 6000 Jahren gab es das Buch der Geschlechtsfolge Adams. Schon schriftlich fixiert, die Bibel sagt es. Und es gibt keinen Menschen, der das widerlegen könnte. Es ist nämlich keiner dabei gewesen, aus der heutigen Zeit. Und ich möchte das einmal sagen, dass ich die Bibel nicht wissenschaftlich widerlegen kann, sondern wenn, dann müsste das historisch geschehen. Das ist ein großer Unterschied. Lassen Sie mich das deutlich machen an einem Beispiel. Meine Frau, die liegt im Augenblick wohl mit Magenverstimmung im Bett. Sie hat Brechdurchfall. Und an dem Brechdurchfall kann man erkennen, dass sie irgendetwas gegessen hat oder einen Virus hat, der ihr nicht bekommen ist. Das ist chemisch, wissenschaftlich nachweisbar. Aber wenn ich jetzt sagen würde, der Bruder sowieso war heute Morgen in der Versammlungsstunde in Derschen, dann könnte ich den in jedes Krankenhaus einliefern. Das könnte kein Mediziner nachweisen. Das wäre weder chemisch nachzuweisen noch biologisch, sondern nur historisch durch einen Augenzeugen, der den Bruder gesehen hat. Und so ist auch das, was in der Bibel steht, in der Vergangenheitsform. Vergangene Prophetie ist nur historisch belegbar. Durch Augenzeugen. Heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geiste. Da kann ich alle wissenschaftlichen Gesetze nehmen, der Physik und Chemie. Ich werde nie einen Beweis dafür erbringen können. Ich brauche die historische Beweisführung. Und Augenzeugen haben es niedergeschrieben. Und es gibt genug davon. Sie werden namentlich in der Bibel erwähnt. Und einen dieser Augenzeugen möchte ich zitieren heute Abend aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Da sagt der Apostel Paulus: Daher, wenn jemand in Christo ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus, und er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich dass Gott in Christus war und hat die Welt mit sich selbst versöhnt, und er hat ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet, und er hat in uns das Wort von der Versöhnung gelegt. So sagt Paulus, jetzt sind wir nun Gesandte an Christi statt, und wir bitten für Christus, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Lasst euch versöhnen mit Gott, den der Sünde nicht kannte. Den hat Gott zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Die härteste Begebenheit dieser Weltgeschichte fand am Kreuz auf Golgatha statt. Und kein Mensch auf dieser Erde, der in den 6000 Jahren gelebt hat und jetzt noch lebt, wird an dem Kreuz von Golgatha vorbeikommen. Egal welche Idealisten, welche Humanisten das waren, welche Kapitalisten das waren. Alle Menschen werden mit diesem Kreuz, mit dem Gericht Gottes, an seinem Sohn Jesus Christus konfrontiert. Sie werden es heute Abend hier in dem Zelt. Und die Bibel macht deutlich, was göttliche Logik ist. Und wissen Sie, ich bin auch ein logisch denkender Mensch. Ich muss in einem logischen Beruf arbeiten und werde mit viel Intelligenz konfrontiert, die mir eine logische Beweisführung immer wieder abverlangen. Und es ist sehr wichtig, dass auch wir Menschen im Glauben logisch denken. Wenn oft unsere Gedanken nicht deckungsgleich sind mit der Bibel, dann liegt das niemals an der Logik Gottes, sondern immer an unserer eigenen Unlogik. Die Bibel sagt, im Anfang war die Logik oder der Logos. Logos ist das griechische Wort für den Begriff Wort. Im Anfang war das Wort. Im Anfang war der Logos, das nimmt für sich in Anspruch, dass Gott absolute Logik ist. Nun, wenn Gott absolute Logik ist, dann muss er auch eine logische Beweisführung bringen, warum einzig und allein Golgatha der Weg ist, um zu Gott zurückzukommen. Wie sagt der Apostel Paulus, den, der Sünde nicht kannte, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ich sagte gestern schon, Gott schuf den Menschen. Er nahm Materie, er nahm Masse von der Erde und er formte daraus den Menschen im Bild, im Gleichnis Gottes, in der Statur, in der Formgebung Gottes. Aber dieser Mensch war eine leblose Materie. Und damit Leben in diese Materie hineinkam, ging Gott in Mundkontakt, einzigartig, wie er schuf, mit dieser Materie und blies diesem Wesen, dieser Materie, seinen lebendigen, unsterblichen Odem ein. Hiob 33, Vers 4, glaube ich, schildert uns das, und Hiob 32, Vers 8. sagt, dass der Atem Gottes den Menschen belebt, dass der Odem Gottes dem Menschen das Leben gibt. Und erst dadurch, dass Gott dem Menschen den lebendigen Odem einblies, wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen, zu einer unsterblichen Seele. Und das ist eine wunderbare Verbindung, die sich die Wissenschaft nie erklären kann, wie die Information in die Materie kam. Bis heute unerklärt in der Wissenschaft. Jeder weiß, dass Information Information ist und Materie Materie. Das bedeutet, dass praktisch Erde Erde ist. Und wie ist die Information, das Leben, das Know-how in diese Erde hineingekommen? Nun, die Bibel sagt das ganz einfach. Gott blies seinen lebendigen Odem in die Materie hinein. Und der Mensch wurde zu einer informativen, zu einer lebendigen Seele, zu einer unsterblichen Seele. Prediger 3, Vers 11 lesen wir, dass Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Und Gott schuf diesen Menschen in einer hohen Ethik, in einem hohen Wesen. Er gab ihm Verantwortungsbewusstsein. Er war ja im Wesen, im Bildnis Gottes geschaffen. Warum? Weil Gott wollte mit seinem Gegenüber, er wollte sich an seiner Schöpfung erfreuen. Nicht nur an den Pflanzen und Tieren und an den Sternen, die er geschaffen hatte, sondern er wollte ein Gegenüber auf dieser Erde haben, mit dem er kommunizieren konnte, in Verbindung treten konnte, sich mit ihm austauschen konnte. Und Adam sollte zu seiner Freude sein, wie Eva natürlich auch, der Mensch. Er war im Wesen, im Bildnis Gottes geschaffen. Und um dieses Wesen und um auch die Verantwortlichkeit unter Beweis stellen zu können, gab Gott dem Menschen auch einen Prüfstein. Adam wurde sündlos geschaffen, aber er konnte sündigen. Es war seine freie Entscheidung. Er war eine freie Persönlichkeit. Totale Entscheidungsfreiheit, das, was wir Menschen uns heute alle wünschen. Jeder schreit nach Freiheit. Ich will frei sein. Gott hatte den Menschen so geschaffen. Gott hat dem Menschen gesagt, damit du das auch wirklich prüfen kannst, stelle ich dich hier in den Garten Eden. Da sind vielleicht 1000 Bäume, vielleicht 10.000 Bäume. Ich weiß nicht, wie viele Bäume da waren. Unwahrscheinlich viele. Vielerlei Bäume stellte Gott dem Menschen zur Verfügung. Und mitten in dem Garten Eden stand der Baum des Lebens und der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und Gott sagte, von allen Bäumen darfst du essen, von allen Früchten. Nur von diesem einen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. An dem Tage, da du mir da ungehorsam wirst, wirst du gewisslich sterben. Wenn ich Adam gewesen wäre, so wie ich mich kenne, das hätte nicht lang gedauert, dann wäre ich um den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen rumgeschlingert und irgendwann hätte ich geguckt, ob Gott gerade nicht guckt. Und dann hätte ich das versucht, so wie ich mich einschätze. Nun, bei Adam ging das etwas anders, aber er entschied sich, gegen Gott ungehorsam zu sein. Er sündigte. Und ich frage Sie, hat Gott sein Versprechen eingelöst oder nicht? Der Teufel kam und sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum in dem Garten Eden essen sollt? Man muss sich mal die Fragestellung überlegen, raffiniert. Nein, sagte Eva, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von dem einen nicht. Wenn wir davon essen, werden wir sterben. Mitnichten werdet ihr sterben, die zweite Lüge Satans. Ihr werdet sein wie Gott, zu erkennen Gutes und Böses. Das ist die Sünde des Menschen der heutigen Zeit. Jeder Mensch möchte sein wie Gott. Das ist die Ursünde Adams, die bis heute Gültigkeit hat. Gehen Sie mal in alle Religionen hinein. Ich glaube an das Gute im Menschen. Ich glaube an das Göttliche im Menschen. Der Mensch an sich ist nicht schlecht. Es sind die Begleitumstände. Und Eva fällt prompt drauf rein. Eva sah die Frucht. Sie war gut anzuschauen. Und sie nahm und aß. Die Lust der Augen wurde geweckt. Und wisst ihr, da beginnt schon die Frage der Emanzipation. Das, was heute ein Schlagwort ist und so hirnverbrannt ist, wie es nur etwas gibt. Schon Eva vor 6000 Jahren hat das getan. Ohne Rücksprache mit ihrem Mann zu nehmen, nahm sie von der Frucht. Ich möchte das mal ganz deutlich machen. Lesen Sie mal die Bibel genau, wie das da steht. Da heißt es nämlich, dass Gott zu Adam gesagt hat, bevor Eva geschaffen wurde, du sollst nicht von der Frucht dieses Baumes essen. Und dann setzt Gott Adam in den Garten Eden. Und dann geht Gott her und lässt über Adam einen Narkoseschlaf fallen. Gott vermeidet unnötige Schmerzen, nimmt eine Rippe, baut die Eva daraus und bringt sie zu Adam. Und Adam entscheidet sich freiwillig, ob sie seine Frau werden soll. Gott hat sie ihm nicht einfach übergebraten, hat gesagt, da hast du dein Weib. Nein, nein. Er hat sie vor Adam hingestellt. Und dann hat Adam gesagt, diese soll meine Frau sein. Das war eine ganz freie Entscheidung Adams. Gott respektiert die Persönlichkeit des Menschen. Und Eva wusste von dem Gebot Gottes nur über Adam, nicht von Gott direkt. Und deshalb setzte der Teufel auch bei der Eva an. Deshalb. Eva wusste es praktisch aus zweiter Hand, nicht? Und ihre Sünde war ihre Emanzipation, dass sie ohne Adam zu fragen eine Entscheidung fällte über Leben und Tod. Der Mensch fiel in Sünde. Jetzt hatte Gott ein Problem, nicht? Jetzt wirst du sagen, siehst du, ich habe es immer gesagt, was ist das für ein primitiver Gott, den du da verkündigst? Das musst du da vorher gewusst haben. Ach, wie oft bekomme ich das zu hören? Natürlich hat Gott das vorher gewusst. Glaubst du denn tatsächlich, Gott ist von deiner Fehlerhaftigkeit abhängig? Glaubst du, Gott wäre so schwach, dass er auf deine Primitivität oder meine Primitivität angewiesen wäre? Dass er auf deinen sündigen Zustand angewiesen wäre? Bilde dir doch das nicht ein. Gott kommt immer zu seinem Ziel. Das beweist die ganze Geschichte der Heiligen Schrift. Gott geht seinen Weg. Ob der Mensch versagt oder nicht. Adam hörte auf zu leben in dem Augenblick, wo er sündigte. Wenn die Bibel von dem Tod spricht, dann heißt das das Aufhören der Lebensgemeinschaft mit dem ewigen Leben, und das ist Gott. Adam und Eva wurden aus dem Garten Eden vertrieben. Es wurden die Cherubim mit den kreisenden Feuerschwertern vor das Gartentor gesetzt, dass kein Mensch mehr die Möglichkeit hatte, zurückzukehren in den Garten Eden, weil dort der Baum des Lebens stand. Denn wenn das Adam getan hätte, er wäre zum Baum des Lebens gegangen und hätte davon gegessen, dann hätte er ewig leben müssen in seiner Sünde und es hätte nie eine Erlösung für ihn gegeben. Gott tut alles mit einem Ziel und einem tiefen Zweck. Nun, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt und gleichzeitig sagt er, an dem Tag, da du sündigst, wirst du sterben. Wie ist das in Einklang zu bringen? Das Sterben bedeutet, ein ewiges getrennt zu sein von dem ewigen Leben. Weil nun Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat, gibt es also nur entweder ewiges Leben oder ein ewiges, ist das Sterben, Tod? Nein, die Bibel nennt es ewige Verdammnis. Ewiges Getrenntsein von dem ewigen Leben von Gott. Gott geht nicht zurück. Und das möchte ich dir deutlich machen. Du lebst nicht nur deine 70 Jahre auf dieser Erde oder deine 60, 50 oder 100 Jahre, sondern als deine Eltern dich gezeugt haben und du geboren wurdest, mit dem Augenblick der Zeugung und des Zusammenwirkens des männlichen Samens mit dem weiblichen Ei ist Leben in dir entstanden, ist die Blaupause komplett geworden und es hat Leben begonnen. Leben, das Gott wiedersehen möchte in der Ewigkeit. Und du wirst geboren, damit du dich in deinem Leben für die Ewigkeit entscheidest. Für das ewige Leben und nicht für die ewige Verdammnis. Jetzt hatte Gott aber gesagt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, das Ergebnis, die Folge der Sünde. Somit ist jeder Mensch ein Todeskandidat. Warum? Jetzt wirst du sagen, kannst du mich doch nicht verantwortlich machen für die Sünde Adams. Gott sieht das anders. Wir lesen im ersten Buch Mose Kapitel 1 und 2, dass Gott den Menschen schuf im Bilde Gottes. Wir lesen im ersten Buch Mose Kapitel 5, dass Adam geschaffen wurde, Vers 1, im Bildnis oder im Gleichnis Gottes. Und dann lesen wir, das war schon die Zeit, nachdem Kain seinen Bruder Abel getötet hatte, dass Adam einen dritten Sohn zeugte Und das ist interessant, was da steht. Ich glaube, es steht im dritten Vers. Er zeuchte ihn nicht im Bilde Gottes, sondern in seinem Bild. Im Bilde Adams zeuchte er sie. Im Bilde des in Sünde gefallenen Menschen. Es ist doch ganz klar, eine sündige Wurzel kann doch nur sündige Frucht hervorbringen. Ein schlechter Apfelbaum, der eine faule Wurzel hat, der wird doch nie wunderbare Goldbarmen oder Delicios oder Cox Orange bringen. Das werden Krüppel werden. Und deshalb kann auch aus einer sündigen Wurzel, aus einem sündigen Menschen nur wieder Sünde hervorkommen. Und seit Adam gesündigt hat, so sagt die Bibel, durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt. Und durch die Sünde der Tod, Römer 5, Vers 12. Und somit ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Alle. So ist das Sterben, jedes offene Grab, der unabdingbare Beweis. Erstens, dass Gott seine Versprechen mit absoluter Präzision einhält. Zweitens, Satan als den absoluten Lügner entlarvt. Mitnichten werdet ihr sterben. Und drittens, das Evangelium. Du brauchst nicht zu sterben, wenn du kein Sünder mehr bist. Wie wollte Gott das jetzt bewerkstelligen? Das ist immer die Frage. Wir müssen wissen, wer Gott ist. Es ist nicht der liebe Großvater, der uns auf vielen schönen, bunt gemalten, bleiverglasten Kirchenfenstern entgegenstrahlt, mit dem langen Bart, den man in die Ecke schieben kann. Sondern Gott ist ein eifernder Gott, sagt die Bibel. Gott sagt von sich selber einem Mose gegenüber, ich bin der Ewigseiende, ich bin der ich bin. Ich bin der Herr der Heerscharen, der Herr Zebaoth. Es gibt viele Namen für diesen Gott. Aber es gibt auch viele Seiten Gottes. Die eine Seite ist die unabdingbare Heiligkeit Gottes. Ziehe deine Schuhe aus, sagt Gott einem Mose, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Gott ist absolute Gerechtigkeit. Es gibt kein Fehl und Tadel an ihm. Es gibt auch keine weiche Stelle an ihm, dass man ihm jetzt sagen könnte, du kannst doch mal ein Auge zudrücken. Das ist doch lächerlich, was Adam getan hat. Da war er einmal ungehorsam und du verurteilst ihn zu Tode. Gott sagt, habe ich ihm nicht gesagt? Habe ich ihn nicht darauf vorher aufmerksam gemacht? Ich habe Adam wortwörtlich genommen. Ich habe ihn ernst genommen in seiner Persönlichkeit. Und das ist doch das, was wir Menschen wollen. Wir wollen doch ernst genommen werden. Und Gott nimmt uns sehr ernst. Er nimmt dich sehr ernst. Und weil Gott dich so ernst nimmt, nimmt er dich auch logisch oder wörtlich. Er legt auch dein Wort auf die Goldwaage. Aber er erwartet auch, dass wir sein Wort gleichermaßen auf die Goldwaage legen. Und die Gerechtigkeit Gottes forderte den Tod des sündigen Menschen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das hat Gültigkeit, solange die Erde besteht. Weil Gott so heilig ist, lesen Sie einmal Jesaja 6. Im Todesjahre des Königs Ussia, da sah ich den Herrn sitzen, im Himmel auf einem Thron. Und um ihn herum waren die Seraphim, die Engel, die um den Thron herum sind. Zweimal finden wir diese Worte in der Bibel. Seraphim ist eine besondere Art von Engeln, das heißt die Feuerspeienden oder vor Feuer glühenden. Angesichts der Heiligkeit Gottes, sie hatten sechs Flügel, mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Angesicht. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Füße. Sie waren nicht in der Lage, die Heiligkeit Gottes anzuschauen. Und sie mussten ihre Füße bedecken, damit auch nicht der geringste Schmutz möglicherweise sichtbar werden konnte vor Gott. Und mit zwei Flügeln flogen sie. Und angesichts der Heiligkeit Gottes konnten sie nur ausrufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscher. So heilig ist Gott. Und diese Heiligkeit Gottes fordert den Tod des Sünders. Weil er gesündigt hat, weil der Maßstab Gottes ist, keine Sünde kann im Lichte Gottes bestehen. Deshalb ist der Lohn das Ergebnis der Sünde der Tod. Und damit wurde jeder Mensch zum Todeskandidat. Und lesen Sie weiter in Jesaja 6 eine Prophetie auf die Vergangenheit, wo uns mitgeteilt wird, wo Gott im Himmel fragt, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen, um die Menschen zu erlösen? Gottes Gerechtigkeit. Ein Mensch hat die Sünde in die Welt gebracht. Römer 5, Vers 12. Römer 5, Vers 18 musste ein Mensch von Gott gefunden werden, der die Sünde wieder aus der Welt herausnahm. Wo war dieser Mensch? Gott kommt zu einem siebenmaligen vernichtenden Urteil in Römer 3, Vers 10 bis 23. Er suchte den Menschen, der ohne Sünde war, damit er die Sünde aus der Welt herausnehmen konnte. Da war keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Da ist nicht ein Gerechter. Alle sind sie abgewichen und sie erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, weil sie alle gesündigt haben. Nicht wahr? Wenn ich in einem schmutzigen Sumpf gefallen bin, dann kann ich ruhig den Namen Münchhausen haben. Ich kann mich selbst nicht am Schopf herausziehen. Ich sink immer tiefer ein. Mit jeder Bewegung, die ich in dem Schlamm mache, sacke ich immer tiefer durch. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Religion scheidet aus. War Gott jetzt am Ende? Nein. Lesen Sie weiter in Jesaja 6, die prophetische Stelle, wo der Sohn prophetisch antwortet: Hier bin ich, sende mich. Weil durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam und die Gerechtigkeit Gottes durch die Sünde beschmutzt wurde und die Waage der Gerechtigkeit Gottes aus dem Lot kam durch die Sünde des Menschen, fand Gott einen Menschen, der die Waage der Gerechtigkeit wieder in die Waage brachte. Und dieser Mensch heißt Jesus Christus. Gott selbst wurde Mensch und er sandte seinen Sohn als den Sohn Gottes unter die Engel erniedrigt auf diese Erde. Jesus Christus wurde Mensch. Der Heilige Geist, die dritte Person Gottes, zeugte in der unbefleckten Jungfrau Maria diesen neuen Menschen, dem göttlichen Teil, dass er Sohn Gottes war und Fleischesgestalt annahm. Wir lesen in Johannes 1, im Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alles wurde durch dasselbe und es ist auch nicht eines auf dieser Erde, das nicht durch das Wort geworden ist. Und in Johannes 1, Vers 14 lesen wir, dass das Wort Fleisch wurde, Materie wurde, die Information in die Materie kam. Und Johannes kann nur sagen, in dem Augenblick, als Gott Mensch wurde, sahen wir seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn oder der einzig gezeugte Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und deshalb ist es nur möglich, in Jesus Christus, diesem Gott, zu begegnen. Weil kein Mensch da war, der die Menschheit erlösen konnte, weil kein Mensch da war, der sich selbst erlösen konnte, weil jeder Mensch ein Sünder ist, deshalb musste Gott selber Mensch werden. Und Jesus Christus wurde von der Jungfrau Maria geboren. Und mit der Geburt Jesu hörte sie auf, Jungfrau zu sein. Deshalb ist jede Marienverehrung als Jungfrau totaler Kokolores. Jesus Christus hat noch vier Brüder. Wir müssen das mal ganz sachlich sehen, wie die Heilige Schrift das sieht, nicht wie die Kirchen es sehen. Und er hat auch noch Schwestern. Und jeder weiß, dass die Jungfrauenschaft nach der Zeugung aufhört. Und wir lasen eben, dass es nur einer Mittler ist zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sein Leben gab als Lösegeld. Wo nimmt irgendeine Institution her, die Möglichkeit her, dass ein Mensch im Himmel, und sei es die Jungfrau Maria, Fürbitte tun könnte für irgendeinen Menschen auf dieser Erde? Das widerspricht knallhart dieser Bibelstelle. Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Der Mensch, Christus Jesus, ausdrücklich der Mensch, nichtmals der Sohn Gottes. Warum? Weil der Sohn Gottes Mensch wurde. Und als Jesus Christus geboren wurde, tat der Teufel alles, um das zu verhindern, dass Gott sein Erlösungswerk in die Tat umsetzen konnte. Der Kindermord in Palästina wird heute nur durch die Abtreibungen in dieser Welt übertroffen, von der Zahl der Menschenmorde her. Der Teufel ließ durch Herodes alle Kinder und Säuglinge bis 2 Jahren umbringen. Als Jesus Christus als 12-Jähriger im Tempel war, benutzte der Teufel seine eigenen irdischen Eltern, um den Herrn zu hindern, dort zu sein, wo seines Vaters Haus ist. Die Eltern hatten da versagt. Die waren einfach losgezogen. Mangelnde Aufsichtspflicht, würde ich sagen. Sie merkten erst nach einer Tagesreise, dass ihr Sohn nicht dabei war. Da sind sie umgezogen, mussten 3 Tage suchen, wo ihr Sohn war. Und dann finden sie ihn im Tempel. Und? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem Haus, das meines Vaters ist? Aber dann lesen wir einen wunderbaren Vers. Und Jesus war seinen Eltern gehorsam und ging mit ihnen. Das ist für mich fantastisch. Für mich unerklärbar, wie er als der Sohn Gottes, der Mensch wurde, diesen irdischen Eltern untertan war. Er war ihnen untertan, so steht es da. Als der Herr Jesus 30 Jahre alt wurde, nimmt der Teufel den nächsten Anlauf, führt ihn auf den Berg der Versuchung. Wenn du Gottes Sohn bist, oh, wie oft hören wir das, die Frage heute, wenn Jesus Christus Gottes Sohn ist. Er stellt den Sohn Gottes in Zweifel bei dem Menschen Jesus Christus. So wirf dich von diesem Berg herab, denn es steht geschrieben, er kommt mit frommen Bibelworten. Wenn du vor mir niederfallen wirst und mich anbeten wirst, werde ich dir alle Reiche dieser Welt geben. Jesus Christus hat das akzeptiert, dass er der Fürst dieser Welt ist. 3-mal nennt er den Teufel in Johannes 12, 14 und 16 so. Und er akzeptiert, dass die ganze Welt der Machtbereich dieses Fürsten ist. Aber Jesus Christus antwortete immer mit einem Wort aus der Heiligen Schrift. Es steht geschrieben, du sollst vor niemandem anders niederfallen als vor Gott und ihm die Ehre geben, ihn anbeten. Der Teufel hat alles getan, um diesen sündlosen Menschen Jesus Christus in die Sünde zu verstricken. Als die Juden ihn endlich gefangen nehmen, beginnt der größte Justizmord auf dieser Erde. Sie haben versucht, ein rechtmäßiges Urteil zu erwirken, um diesen Menschen Jesus zum Tode zu verurteilen. Da war keine Chance. Sie fanden keine Schuld. Sie mussten also falsche Zeugen, Meineidige heranholen, um diesen Menschen Jesus Christus zum Tode zu verurteilen. In Johannes 8, Vers 46 sagt der Herr Jesus seinen ärgsten Gegnern, wer von euch überführt mich einer einzigen Sünde? Ich habe viele Freunde hier in Dersch, wenn ich denen jetzt die Frage so stellen würde, ich traue mich gar nicht. Die würden mir innerhalb von ein paar Minuten sagen, hör mal, das war nicht korrekt, was du da gemacht hast, und da haben wir dich ertappt. Da hätten die gar kein Problem mit. Aber der Herr Jesus fragt seine ärgsten Gegner, wer von euch ist in der Lage, mir eine einzige Sünde nachzuweisen? Und da war niemand. Sie hatten nichts, sie mussten schweigen und abziehen. Als sie ihn dann endlich vor dem Pilatus schleppen, kommt Pilatus 3-mal zu dem Ergebnis, ich finde keine Schuld an ihm. Er hat nichts Todeswürdiges getan. Soll ich das fortsetzen? Der Schächer am Kreuz sagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind, aber dieser hat nichts Todeswürdiges getan. Als Jesus Christus am Kreuz hängt, nimmt Satan den letzten Anlauf, indem er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz und wir wollen an dich glauben. Wir haben eben in dem Lied gehört, er konnte 1000 Engel rufen. Mein lieber Mann, hast du schon mal darüber nachgedacht, was das bedeutet? Als Petrus dem Knecht Malchus das Ohr abhieb, da sagte der Herr Jesus, meint ihr nicht, dass ich meinen Vater bitten könnte und er würde mir 12 Legionen Engel senden? Er hat es nicht getan. Mir ist oft gesagt worden, dieser Jesus wäre ein Feigling gewesen. Als er am Kreuz hing und er gesagt bekam, wenn du Gottes Sohn bist, steige herab vom Kreuz und wir wollen an dich glauben. Welch eine Versuchung. Er hängt in dem Bewusstsein am Kreuz, dass ihm der Vater 12 Legionen Engel schicken kann. Eine Legion Engel besteht aus 6300 Mann. 6000 Soldaten und ich glaube 300 Reiter. Und 12 Legionen Engel sind 75.500 Engel. Und wenn wir überlegen, dass als Hiskia belagert wurde, ein Engel, ein einziger Engel in einer einzigen Nacht, im Assyrerlager 185.000 Menschen erschlug, so hätten 12 Legionen Engel 13 Milliarden 946.000 Menschen umbringen können. Das sind die Generationen von Adam bis heute. Und in diesem Bewusstsein hängt dieser Jesus am Kreuz.
den der Sünde nicht kannte, der sündlos war, den hat Gott zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Lass mich das so sagen. Weil er diesen Jesus, der nie eine Sünde getan hat, für dich und für mich zur Sünde gemacht hat und ihn zum Tode verurteilt hat, deshalb besteht die Möglichkeit, vor Gott gerechtfertigt, fertig gemacht zu werden zum Recht Gottes. Gott kommt zum Ziel. Adam war in diese Welt eingesetzt worden, um die Erde zu bebauen und zu bewahren, und er hat restlos versagt. Adam hatte einen königlichen Auftrag, aber er sagte sich los von Gott. Und ich sage noch einmal, ist Gott auf die Unzulänglichkeit der Menschen angewiesen? Nein. Gott fand den Weg, den einzigen. Und ich möchte noch ein Vers dazu lesen, der im Kolosserbrief steht, im 2. Kapitel. Da heißt es, er hat euch mitlebendig gemacht in dem Christus, als er die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, das heißt die Anklageschrift, die gegen uns war, ausgetilgt hat, und hat sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich bloß. Als Jesus Christus gekreuzigt wurde, wurde seine Schuldschrift über das Kreuz gesetzt. Jesus Christus Rex Judorum, Jesus Nazarenus Rex Judorum, Jesus der Nazarener, der König der Juden. Und Gott tat das Gleiche mit deiner und mit meiner Schuld. Er hat uns in Christus mitlebendig gemacht, indem er meinen Schuldbrief genommen hat, wo meine ganze Schuld drauf stand. Und er hat sie ausgetilgt, so steht es hier. Das heißt, der Schuldbrief ist blanko, da steht nichts mehr drauf. Und diesen Schuldbrief hat er genommen und hat ihn an das Kreuz geheftet. Und weil mein Schuldbrief am Kreuz von Golgatha hängt, da steht nichts mehr drauf, noch nicht mal mehr mein Name, geschweige denn meine Schuld, gibt es auch keine Möglichkeit der Verurteilung mehr. Und es gibt auch keinen Justizirrtum. Ich bin nicht freigesprochen, mangels Beweise, sondern ich bin freigesprochen wegen erwiesener Unschuld. Gott hielt einen Triumph über die geistlichen Mächte der Bosheit, über die Fürstentümer und die Gewalten. Der Triumph Gottes war in seinem Sohn Jesus Christus, der sich an das Kreuz schlagen ließ mit deiner und meiner Schuld. Und der Triumph begann in dem Augenblick, als dieser Jesus in den Machtbereich des Teufels kam, in den Tod. Denn der Tod ist der Machtbereich des Teufels. Und Hebräer 2, Vers 14 sagt uns, dass er durch seinen Tod, dieser Jesus, durch seinen Tod, dem die Macht genommen hat, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Er hat den Teufel mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Er begab sich in den Machtbereich des Teufels mit meiner Schuld. Und jetzt passiert das Faszinierende, das Unglaubliche. Weil dieser Mensch, Jesus Christus, nicht ein einziges Mal gesündigt hat, konnte der Tod, das Gesetz der Sünde, Römer 6, Vers 23, auf ihn nicht zur Anwendung kommen. Der Tod konnte ihn also nicht festhalten. Der Psalmist sagt schon, du wirst nicht zugeben, oh Gott, dass dein Heiliger, dein Frommer die Verwesung sieht. Der Tod musste zum ersten Mal seit Existieren der Sünde einen Menschen freigeben, den er nicht halten konnte. Und deshalb ist Jesus auferstanden am dritten Tag. Mediziner haben mir gesagt, dass am vierten Tag die sichtbare, merkbare Verwesung bei dem menschlichem Körper einsetzt. Natürlich fängt die Verwesung schon an in dem Augenblick, wo die Seele den Körper verlässt, aber sichtbar merkbar wird es am vierten Tag. Maria und Martha sagen es dem Herrn, er ist schon 4 Tage hier, er riecht schon, der Lazarus, der Gestorbene. Aber hier dieser Tod als die größte Macht des Teufels war nicht in der Lage, diesen Menschen Jesus Christus zu behalten. Und deshalb ist er der Sieger über Tod, Teufel, Sünde und Hölle geworden. Und das bedeutet, dass in keinem anderen das Heil ist, dass kein anderer Name den Menschen gegeben ist, in dem sie errettet, gerettet werden müssen. Müssen steht da. Keine Chance, keine Alternative. Der Name Jesus Christus. Der Name, der auf dem Kreuz von Golgatha stand, die Beschuldigungsschrift. Und seine Beschuldigungsschrift bedeutet, dass mein Schuldbrief ausgetilgt ist und dass Gott ihn mitten auf das Kreuz von Golgatha gehängt hat. Und da steht nicht mehr Joch und Keil drauf, nicht mehr Gericht Gottes, nicht mehr verurteilt zum Tode wegen der Sünde, sondern darüber steht Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Er hat meine Sünde bezahlt. Und das möchte ich dir heute Abend anbieten. Ich kann dir nichts bieten, aber ich darf es im Namen Jesu tun. So sind wir nun Gesandte für Christum, so dass Gott durch uns ermahnt. Und wir bitten dich an Christi statt, lass dich versöhnen mit Gott. Die Möglichkeit besteht deshalb, weil er den, der Sünde nicht kannte, für dich und mich zur Sünde gemacht hat, damit du und ich Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir wollen jetzt miteinander aufstehen und wollen miteinander beten.